Werbung.
Du hast alles erreicht. Den Ruhm, das Geld, den Applaus. Aber wer bist du, wenn das alles weg ist? Tore des Lebens. Der Fußballroman, der zeigt, was hinter den Schlagzeilen wirklich passiert. Von Lars Wilhelm Baumgarten. Jetzt vorbestellen. tore-des-lebens.de.
Mein heutiger Gesprächspartner ist weiblich. Name?
Emine Handan Tetscher.
Alter?
62 Jahre.
Dein Geburtsort?
Adana, Türkei. Aber es gibt eine schöne Geschichte, die muss ich dir kurz erzählen.
Bitte.
Ich habe 2 Geburtstage. Das eine ist echt, das andere ist staatlich. Weil ich daheim auf die Welt gekommen bin und es hat viel geregnet. Das war alles Schlamm und damalige Zeit, 64er Jahrgang. Mein Papa ist erst 3 Monate später zum Amt gekommen. Und hätte er mich mit meinem Geburtsdatum angemeldet, hätte er Strafe bezahlen müssen. Ach, hat er gesagt, wenn sie 3 Monate jünger ist, ist es doch gut. Und so habe ich 2 Geburtsdatum.
Auch sehr schön, auch Anlass zu feiern, immer mehrfach. Ne? Das ist schön. Und es geht so leicht. Also mein Sohn ist eine Hausgeburt und wir haben tatsächlich, also wir wissen natürlich, wann er ungefähr geboren ist, aber wir haben vergessen, auf die Uhr zu schauen.
Okay.
Weil man natürlich auch beschäftigt ist, ja?
Ja, genau.
Dein Beruf?
Also, mein Beruf, das allererste Beruf, ich komme ja von Handwerk, habe ich eine Friseurlehre gemacht. Das habe ich dann zum Meisterbrief weitergebildet. Und dann war ich 18 Jahre Unternehmerin mit Leib und Seele, mit allem, was dazu gehört. Und dann nach 10 Jahren habe ich bei Dr. Peter Stempmann, Koray, Coach-Ausbildung gemacht, Coach, Trainer, Berater und habe dann diese Methoden einfach für Friseurhandwerk umgewandelt. Und ich habe die letzten 8 Jahre in meine Selbstständigkeit bei Kunden Coaching gemacht, bei Mitarbeitern habe ich zu ihrem Potenzialentfaltung sie gecoacht. Und ich habe auch Trainings gegeben, was einfach meine Fähigkeit, sichtbare Fähigkeit in Unternehmen war. Die Kunden, die selbst Läden hatten, haben gesagt, hey, das läuft so gut, mach das, was du gelernt hast, auch bei uns. Das waren Steuerberaterkanzlei oder Busunternehmen oder Ärztepraxen, weil meine Kompetenz einfach der Mensch mit seinem Kommunikation und Persönlichkeit war. Ja, und dann habe ich meinen Laden verkauft, weil ich noch mehr mich für Coaching und Training setzen wollte. Und dann bin ich, weil ich Berge und See liebe, bin ich nach Ammersee, Herrsching gezogen.
Emine Handan Tetscher ist meine Gesprächspartnerin. Emine Handan Tetscher ist meine Gesprächspartnerin und sie hat bei meinem Einstiegsfragebogen schon so ausführlich geantwortet, dass wir jetzt erstmal hier weitermachen müssen.
Hast du Hobbys und wenn ja, welche?
Ja. Also ich liebe Menschen, ich liebe Kochen, ich liebe Tanzen, ich liebe Neues zu lernen und die Sachen zugrund zu gehen, etwas zu verstehen.
Okay, also richtig auf den Grund gehen, nachforschen, warum, was, wie ist und ja, das ist spannend. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Steckt da ja vielleicht schon ein bisschen drin, ne?
Lebensmotto, es gibt nichts, was in unserem Leben kommt, was sinnlos ist. Es gibt immer einen tieferen Sinn dahinter.
Und oft brauchen wir vielleicht einen Moment, ne? Das heißt, manchmal ist eine Situation, wo wir denken, was soll das jetzt, mit etwas Zeit macht es dann oft
Sinn.
Ergibt es einen Sinn, ja.
Genau. Und ich habe immer mit dieser Einstellung, habe ich gesagt, wenn ich etwas in dem Moment nicht verstanden habe, habe ich gesagt, okay, wenn die Zeit kommt, wird sich das mir offenbaren. Ich werde erkennen, wofür das gut war.
Die Menschen, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
Dass ich sehr herzlich bin. Also, das Herzlichkeit ist ein Punkt, dass ich sehr spontan bin, Also ich bin sehr, sehr spontan. Das ist so das, was mich herzlich spontan, was ist noch?
Nein, das ist ja schon, ich finde, das sind ja schon Auszeichnungen, also die eindeutig sind.
Ja. Erzähl mir ein bisschen was über die Türkei. Das heißt, du bist dort geboren und auch aufgewachsen?
Ich war 8 Jahre meines Lebens in der Türkei und ich bin in südöstlicher Türkei. Es ist auf der Höhe, wo Zypern ist. Ich war bis zu meinem 6. Lebensjahr.
Emine Handan Tetscher ist meine Gesprächspartnerin. In der Türkei aufgewachsen, mit jungen Jahren nach Deutschland gekommen. Emine Handan Tetscher ist meine Gesprächspartnerin.
Als ich 5 war, ist meine Mutter nach Deutschland gekommen. Vom 6. bis zum 7. Lebensjahr war ich in Deutschland. Dann bin ich wieder zurück und bin dann mit 9 Jahren dann hierher, also nach Deutschland gekommen. Und meine Familie lebt seit 84 die Hälfte der Familie in der Türkei. Und 5 meine Patenkinder von meinen 2 Geschwistern sind auch in der Türkei. Bin ich richtig deutsch-türkisch. Also die Hälfte der Familie hier, die Hälfte dort. Bin ich sehr häufig dort und habe dann auch zum Alltagleben auch direkte Zugang.
Die Familie ist gekommen. Das ist so, wir sind ja etwa ein Alter. Das heißt, so diese Gastarbeiterzeit war das.
Genau. Meine Mama ist 69 als Gastarbeiter gekommen. 6 Monate später kam mein Vater und 4 Jahre später, 73, sind wir 4 Kinder damals nach Deutschland gekommen.
Ich hatte schon öfter, wir haben ja viele Menschen aus der Türkei mittlerweile bei uns in der Gesellschaft, die tolle Unternehmen führen, tolle Sachen machen. Ich habe da immer wieder gehört, dass irgendwann, also die fühlen sich schon deutsch, aber sie haben manchmal so die Situation, dass sie zwischen 2 Welten hängen. Das heißt, für die türkischen Menschen sind sie oft die Deutschen, die kommen. Und hier haben sie manchmal das Gefühl, dass noch so ein Stück fehlt. Wobei ich muss sagen, ich kenne so viele Menschen, von denen ich glaube, die gehören schon fest hierher.
Also ich gehöre nicht dazu. Nicht so, dass ich mich geteilt fühle. Ich habe das Privileg, dass ich ein Elternpaar habe und auch damalige Zeit hatte, dass meine Mama hat uns sehr die Dankbarkeit für unser Gastgeberland eingeprägt. Und sie sind gegangen, sie wollten auch uns mitnehmen. Wir wollten nicht, weil wir 3 Erwachsene hier einfach sozialisiert worden sind, haben wir gesagt, nein, wir können in die türkische Gesellschaft jetzt nicht gehen. Ich habe durch die geistige Haltung von meiner Mama und von meinem Vater, durch diese Erziehung, sehe ich diese 2 Länder mehr als Bereicherung. Und das Lustige ist, ich bin sowohl deutsch, auch türkisch. Und da ich die Vorteile und auch die Werte von beider Gesellschaft weiß und auch schätze, gebe ich mir auch die Erlaubnis, auch sehr kritisch über jeweilige Land auch mich zu äußern. Weil ich denke mir, wenn du es liebst, dann kannst du auch das, was nicht passt, auch sagen. Weil es gibt ja nie Perfektes. Und ich bin Deutsch-Türken. Also ich bin ja Deutsch-Türken. Und jetzt, nachdem ich mit meinem Mann seit 14 Jahren auch zusammen bin und er ist ja richtiger Bayer, der hat noch geschafft, dass ich noch mehr verdeutscht worden bin.
Okay. Ich finde, du hast gerade was ganz, ganz Spannendes gesagt. Ich glaube, das ist auch so ein kleiner deutscher Knall. Natürlich kann ich immer Menschen von einem Land trennen. Das heißt, ich kann ein Land für das, was es tut, also die Regierung kritisieren, hat gar nichts mit den Menschen zu tun, ja? Ich kann sagen, was weiß ich, was da in der Türkei passiert, gefällt mir nicht, als Beispiel, ja? Oder was bei uns passiert, gefällt mir nicht, hat aber gar nichts mit den Menschen zu tun.
Ja, nicht mit dem Kultur und auch nicht mit Menschen und auch mit dem Land nicht. Ja.
Ja, es ist eine agierende Regierung, die Dinge macht, ja, die mir nicht gefallen, die vielleicht Länder in Krieg stürzen oder sonst was. Es hat nichts mit den Menschen zu tun. Und ich glaube, wenn wir uns das angewöhnen, immer zu trennen, wird's schon deutlich friedlicher.
Ja. Ja, es ist ja auch, es beginnt ja bei Kleinen. Der Mensch ist okay, nur seine Handlung ist kritikfähig. Also, wenn wir diese Bewusstsein nehmen, wenn wir sagen, die Kultur, die Menschen, das Land, das ist okay, aber die politische Situation ist im Moment grausam. Und wenn wir mit diesem bewussten Einstellung auch an jeglicher einzelne Mensch gehen, der Mensch ist okay, aber seine Handlung finde ich da und da nicht gut. Das fordert uns einfach als Menschen, nicht so schnell drüber zu wischen, sondern bewusst das zu trennen.
Sehr gut. Das heißt, du bist nach Deutschland gekommen. Konntest du Deutsch?
Nein, ich konnte kein Wort Deutsch und ich hatte das Glück, dass 1973 in Hof, wo ich herkomme, meine Heimat in Deutschland, da waren sehr viele Ausländer, Gastarbeiterkinder und dann haben die deutsche und türkische Regierung türkischsprachige Schulen gemacht und dann kamen aus der Türkei Lehrer und das war sehr gute Integration, weil wir hatten am Anfang alle Unterricht auf Türkisch, nur Deutsch von deutschen Lehrer und es wurde bis zu dem Quali, also qualifizierter Abschluss, wurde das aber immer mehr mit deutschen Lehrer die Unterrichtsfächer belegt, so dass wir dann am Ende nur Religion und Türkisch mit türkischen Lehrer hatten. Und so konnten wir die Klasse, wo ich war, erstes Mal die Quali abschließen, die in Bayern übrig war.
Und das ist eine Frage, das ist jetzt aber dann an dich eine ganz besondere Frage, die stelle ich jede Woche hier in meinem Gespräch. Warst du eine gute Schülerin?
Ich war die Klassensprecherin, ich war eine Einzelschülerin. Das war natürlich, das wollte ich, ich liebe das. Aber weißt du was, was so rückblickend für mich eine ganz große Aha ist, obwohl ich in der türkisch-muttersprachlichen Schule die Leader-Person war in meiner Klasse, auch mit allen Lehrern, auch deutsch-türkische Lehrer, als ich erstes Mal in der Berufsschule in eine rein deutsches Klasse kam, mit deutschen Lehrer, hat sich meine Persönlichkeit sehr verändert. Ich war dann in diese Berufsschulklasse mehr die Beobachtende, Zuhörende und Zurückhaltende, weil die Situation mir neu war und dass ich dann sehe, wie ist die Struktur und also wie was das mit einem Menschen macht. Also Teile von meiner Persönlichkeit, die in meiner Muttersprache unter meine gleiche Landsleute ganz anders rausgekommen ist, war dann in diese neue, mir fremde, weil ich war ja außenrum war deutsch, aber ich war in türkischer Gesellschaft, türkischer Familie, wir haben nur mit Türken verkehrt. Es war so Gesellschaft in Gesellschaft und plötzlich war ich durch den Beruf unter Deutschen ganzen Tag, dann war ich in der Schule nur unter Deutschen und da habe ich Zeit von meiner Persönlichkeit gelebt, die ich später erst reflektiert habe.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Emine Handan Tetscher. Sie kommt aus der Türkei, ihre Eltern waren Gastarbeiter in Deutschland und sie hat sich hier mehrfach schon Existenzen aufgebaut. Emine Handan Tetscher ist meine Gesprächspartnerin. Emine hat sehr schön ihre Rolle beschrieben, als sie als Türkin alleine in einer deutschen Klasse war und wie sie sich dann in dieser Gesellschaft ihre Rolle gesucht hat.
Ich glaube, es kennt auch, wenn man ganz ehrlich ist, jeder von uns, wir bewegen uns natürlich durch den Tag in unterschiedlichen Rollen auch. Und das ist auch normal. Also ich verhalte mich doch gegenüber meiner Familie im geschützten Raum anders als vielleicht im geschäftlichen Kontext, wo man sich vielleicht auch mal wehren muss oder wo man halt auch mal Dinge macht. Ich sag mal, da treffe ich mal eine Entscheidung, die vielleicht auch unangenehme Konsequenzen hat, ja.
Ja.
Und das ist tatsächlich so. Und ich glaube, damit müssen wir uns auch abfinden, auch, dass wir am Ende eines Tages durch ganz viele Rollen und Dinge schlüpfen. Aber es sind immer wir.
Ja, ja.
Ich habe das Handwerk gleich am Anfang gehört. Das heißt, das war nach der Schule dein Weg?
Ich war 15. Ich wollte, Das war eine interessante Geschichte, da ich ja wusste, dass ich in dieser Hauptschule, die ich besucht habe, nicht dann zum Gymnasium kommen kann und nicht studieren kann. Ich wollte immer studieren. Habe ich dann mit 13 zu meinem Vater gesagt, das war in unserer Klasse auch üblich, da gingen ein paar nach Türkei. Habe ich gesagt, er soll mich in der Türkei lassen, ich möchte da dann die Möglichkeit haben zu studieren. Und ich war 3 Monate in der Türkei, in diese türkische Klasse. Und ich habe gemerkt, wie die mit die Lehrkräfte, mit die Schüler umgehen. Das war so wie Diktatur. Und dann habe ich dann zu meinem Vater geschrieben, damals gab es ja keine Handys und alle, habe ich gesagt, schick mir mein Ticket. Ich bin lieber in Deutschland Fabrikarbeiter als in der Türkei Akademiker. Das ist nichts für mich. Ja, und dann kam ich, dann hatte ich mein Quali und dann habe ich Friseurausbildung gemacht. Genau.
Das ist etwas ganz Starkes, was du sagst. Und ich glaube, das ist auch eine Botschaft, die wir heute hochhalten sollten. Es ist wertvoll, in einer aufgeklärten Gesellschaft zu leben. Und wir sollten auch alles tun, dass wir eine solche bleiben. Weil nur dort entstehen freiheitliche Entscheidungen und die sind elementar für ein glückliches Leben.
Ja, ja, ja. Demokratie ist wichtig. Wenn du es nicht anders kennst, ist es so selbstverständlich, leider. Und dann ist die ja. Aber wenn du etwas anderes auch dann kennenlernst, dann weißt du, was für ein Wert das ist.
Ja, ich habe manchmal das Gefühl, wir reden viel darüber. Wir sollten das tatsächlich in unserem Handeln viel höher halten, als wir es tun, weil es ist ein Privileg, in einem solchen Land zu leben und wo es einen Machtwechsel gibt, der friedlich läuft. Und da sollten wir auch alles tun, dass es so bleibt. Und
ja.
Es ist einfach gut, ja.
Ja.
Ja. Das heißt, ich habe auch schon rausgehört, also Handwerk, Friseurhandwerk, aber du hast da auch, sag ich mal, alles, was man da an Karriere machen kann, auch gemacht, ne?
Ja, ja, weil das ist einfach so, dass du musst eins bedenken. Ich bin ja in einer Generation, wo das Mädchensein in einer türkischen Gesellschaft nicht so hochwertig ist wie die Jungs. Also war das dann bei mir so, dass ich dann meine Wertigkeit mit meinen Leistungen beweisen wollte, dass ich wert bin. Und dann ist es so in der deutsche Gesellschaft, damals, als ich 79 mit Friseur angefangen habe, da hat Friseurberuf hat nichts gegolten. Das war, wenn du nicht Putzfrau oder Fabrikarbeiter sein wolltest, dann bist du Friseur geworden. Und das hat aber mit meiner inneren Wahrheit überhaupt nicht übereingestimmt. Und dann kommt hinzu, da wo ich auch meine Kraft auch bekommen habe, in der Türkei ist der Friseur das, was ich heute in Deutschland sehe, was sehr gute Friseur darstellt. Also das war immer, wer hat einen ganz anderen Wert gehabt als hier. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann nur, wenn ich sehr gut bin, einfach meine Wirklichkeit nach außen tragen. Und so, weil es mir auch Freude macht, also Neues zu lernen, weil es mir Freude macht, in die Sachen, was ich mache, auch mein Stempel zu drücken, also wie ich es interpretiere, wie ich es sehe. Und da macht mir, ich bin auch so, was das angeht, so lernend, da bin ich sportlich, das liebe ich einfach. Ja, und dann habe ich alles, was nicht angesprochen hat. Und es ist auch eine Herausforderung. Zum Beispiel, Es war im Friseurwelt, wo ich mich selbstständig gemacht habe, 92. Du hast keine gute Mitarbeiter gehabt. Und wenn ich habe mich sehr viel weitergebildet, dann haben sie immer gesagt, ja, die Mitarbeiter, wenn du die weiterbildest, dann gehen sie und sind sie dir dann ein Konkurrenz. Und das wollte ich nicht einfach akzeptieren. Dann habe ich gesagt, das gibt's nicht. Ich möchte gute Mitarbeiter, aber warum gehen die Mitarbeiter? Weil sie wenig verdienen. Ich möchte ihnen auch sehr viel bezahlen. Und dann habe ich einfach jahrelang Weiterbildungen immer, wo ich gemerkt habe, jetzt komme ich nicht weiter, habe ich mich weiterbilden lassen. Aber den Muss habe ich geknackt, als ich diese Trainer-Coach-Berater-Ausbildung gemacht habe.
Gleich geht es weiter im Gespräch mit Emine Handan-Tetscher. lieber in Deutschland ein Handwerk lernen und ausführen als in der Türkei studieren. Das war ihre Lebenserfahrung. Mittlerweile hat sie beides in Deutschland gemacht. Emine Handan Tetscher ist meine Gesprächspartnerin. Und du hast uns gerade von deinen Ausbildungen berichtet. Und da ging es darum, dass du tatsächlich auch, ja, sag ich mal, mit deinen Mitarbeitern richtig arbeiten kannst.
Ich habe dann gelernt, wie ich die Sprache meiner Mitarbeiter spreche. Und ich habe auch gelernt, dass Menschen ein Bedürfnis haben, sich zu entwickeln. Nur jeder hat ein anderes Bedürfnis. Und das war so für mich, diese Elemente in meinem Hand, wo ich dann meinen Herzenswunsch zu dem anderen, wo ich andocken konnte. Und ich habe, Volker, ich habe bestbezahlte Mitarbeiter gehabt. Die waren, also ich hab das alles auch Technische Universität von TUM. Technische Universität, damals hat der Professor Bayerische Qualitätspreis gegeben. Das war so 10, 11 Jahre. Wir waren die einzige Friseure, die 6 Jahre nominiert worden sind. Und da musstest du einfach deine Führungsart vorstellen und wie du mit den Mitarbeitern umgehst. Da haben wir, was die Mitarbeiterführung anging, sehr gute Ergebnisse erzielt. Und so konnte ich auch das, was ich gemacht habe, habe ich auch alles schwarz-weiß, also Ergebnisse auch dazu. Und das war für mich etwas Schönes, was die Welt gesagt hat, das gibt's nicht, dass ich das leben konnte.
Ja. Ich möchte eine Lanze für diesen Beruf brechen und ich bringe hier ein Beispiel aus meinem Leben. Die Frau, die mir die Haare schneidet, mit der, nein. Tatsächlich, ich gehe klassisch zum Friseur und zahle dafür und ich bin noch in der glücklichen Situation, dass ich Haare habe, was ja bei den Männern in diesem Alter nicht mehr selbstverständlich ist. Mit der Frau, die Inhaberin eines Ladens, bespreche ich, während sie mir die Haare schneidet, oft Führungsprobleme. Und zwar auf hohem Niveau. Also, Wir haben Menschen, die täglich so viele Charaktere kennenlernen, Gespräche führen. Alleine deswegen sind es wirklich hochgeschulte Menschen und sie sorgen dafür, dass wir uns wohlfühlen, dass wir gut aussehen. Also, das ist ein toller Beruf.
Ja. Bin ich auch der Meinung.
Ja, also ein wirklich toller Beruf. Und ich kann noch ein Beispiel sagen, bevor ich dort bin, wo ich heute hingehe, hatte ich jemanden, der mir in Frankfurt die Haare geschnitten hat und ich bin dann wirklich dafür 50 Kilometer gefahren.
Ja, das ist mir einfach bekannt. Also, dass die Leute ein paar hundert Kilometer auf sich nehmen und freien Tag nehmen, ja.
Also ja. Das zeigt, wenn jemand seinen Job gut macht, was für eine Wirkung er erzielen kann, ja?
Ja.
Du hast gesagt, die Coaching-Ausbildung war dann so ein bisschen der Wegweiser, dass du Dinge anders gemacht hast und dann auch irgendwann gesagt hast, du, da ist noch mehr, ich will andere Dinge machen.
Gleich geht es weiter im Gespräch mit Emine Handan Tetscher. Emine Handan Tetscher ist meine Gesprächspartnerin. Sie ist in der Türkei geboren und aufgewachsen, kam mit jungen Jahren nach Deutschland, hat hier ein Handwerk gelernt, ist dann nochmal zum Studieren in die Türkei gegangen, aber sehr schnell wieder zurück nach Deutschland gekommen und hat sich für das Handwerk entschieden, aber mit Mitte 40 dann doch noch das Studium umgesetzt hier. Sie ist meine Gesprächspartnerin.
Ich habe ja auch einen Bachelorabschluss gemacht. Ich habe Bachelor of Art gemacht, wo dann Inhalt Persönlichkeitslehre und Kommunikationswissenschaft war, weil ich wollte ja studieren und das habe ich mit 46 angegangen.
Wow.
Und ich habe ja auch meine Bachelorarbeit ist die individuelle Beratung beim Friseur, wo dann die Persönlichkeit von dem Kunde entsprechend Beratung gemacht wird. Ja.
Also wie gesagt, ich bin ein sehr aufmerksamer Zeitgenosse. Das heißt, ich kriege auch Gespräche nebenan mit, wenn ich beim Friseur bin. Und es ist schon verrückt, was da für Gespräche geführt werden. Die sind wirklich inhaltlich stark. Sie sind auch manchmal sehr intim.
Ja, dadurch ist ja auch mein Berufswunsch Coach auch entstanden.
Ja.
Weil was, Ja, das ist einfach so eine natürliche Entwicklung. Wenn die äußere, ich sage immer, wenn die äußere Schönheit nicht ausreicht, dass du glücklich bist, dann kommt die innere Schönheit. Dann ist einfach die Tür zu dem inneren Schönheit dann einfach mit Coaching zu öffnen.
Du hast einen Meister in diesem Fall auch gehabt, bei dem du gelernt hast, den ich auch schon kennenlernen durfte, Koray-Peter Stemmern. Eine beeindruckende Persönlichkeit. Man kann wirklich sehr viel von ihm lernen. Auch ein spannender Lebensweg von ihm. Er hat mal 3 Jahre in einer Holzhütte gelebt, einfach als alles nicht mehr ging. Also es gibt ja manchmal so Erfahrungen im Leben, die dafür sorgen, dass wir wachsen.
Ja. Und dass diese Erfahrungen sind individuell.
Genau. Und vielleicht der Punkt, wir müssen nicht jede schlechte Erfahrung selbst machen. Also das heißt, wir dürfen natürlich von Menschen, die eine schlechte Erfahrung gemacht haben und dieses Wissen auch weitergeben, uns teilhaben lassen. Wir dürfen lernen.
Ja, voneinander, ja.
Also das heißt, wir müssen nicht den Schmerz, wir dürfen den Schmerz von anderen uns ersparen, aber uns damit beschäftigen ist sinnvoll, ja.
Ja, Entwicklung geht nur miteinander.
Das heißt aber, du hast gerade gesagt, mit 46 dann nochmal studiert, Bachelorarbeit gemacht. Das ist ja, sage ich mal, auch durchaus, da braucht es ein bisschen Mut zu sagen, ich mache jetzt nochmal alles anders, ne?
Das war bei mir nicht Mut. Das ist so, ich hab im Friseurhandwerk und auch als Unternehmerin, weil ich habe ja auch, ja, die letzten 8 Jahre mindestens noch bewusster das Unternehmerinsein gelebt. Und das habe ich so empfunden, wie wenn du Berg erklimmst. Wenn du Berg gehst, jedes Mal, wenn du oben bist, sagst du, ah, ist das toll, aber das hört dann nicht auf. Dann suchst du dir die nächste Berge. Und für mich war das so, ich habe mir gedacht, mit 42 habe ich begonnen, habe ich gedacht, das Leben kann nicht nur das sein. Es muss noch etwas anderes geben. Und das war mir dann klar, dass ich für das etwas, was noch geben soll, auch mir Raum schaffen muss. Also wenn, es gibt eine sehr schöne buddhistische Geschichte, da kommt ein Schüler zu einem Meister und der Meister schenkt ihm in seine Tasse Tee. Und der schenkt ein und das Tee läuft über, der Schüler sagt nichts. Und dann sagt der Meister, geh nach Hause und entleere deine Tasse und dann kommst du. Also wenn wir einen neuen Bereich also kennenlernen möchten oder uns für etwas Neues öffnen, dann ist es auch so, die Gesetz der Natur ist so, dass wir auch Raum schaffen müssen. Und dann war für mich klar, okay, ich verkaufe meinen Laden. Ich habe dann meine Mitarbeiterin, die bei mir 12 Jahre war, meine längste, ich habe ihr den Laden übergeben. Und dann habe ich mir gedacht, gut, wenn ich jetzt neu beginne, dann suche ich mir die neue Umgebung und ich liebe Berge und Wasser. Und so bin ich in Hörsching am Ammersee gelandet.
Okay, ist ja eine schöne Gegend. Also das ist
ja.
Und wie beschreibe ich das? Was machst du heute? Du hilfst Menschen bei was?
Ich coache, ich begleite, also meist sind meine Klientel Frauen. Ich begleite Frauen, wenn sie sagen, sie kennen schon, meist sind die sehr aufgeklärt und haben schon genug gelesen, haben schon genug Erfahrung und die stehen in ihrem Leben auch in sehr guten Positionen oder wenn sie auch nicht beruflich arbeiten, die haben was geschafft, aber sie merken, da gibt's etwas, darüber kommen sie nicht, steigen sie nicht drüber. Das können sie nicht erfassen. Sie wissen genügt, aber sie schaffen den Durchbruch nicht. Und ja, und dann ist es ja das, was ich entwickelt habe, Kernknoten. Das ist das, was ich dann sage als Ursache für sehr viele Symptome. Dann mache ich ein Beratungsgespräch und dann sage ich, lass es einfach auf dich wirken. Dann begleite ich diese Menschen in meine 8-wöchige Coaching-Prozess.
Okay.
Dass wir ihre Kernknoten identifizieren, dass sie es sehen und dass wir auch am Ende es auflösen. Und während diese 8 Wochen, in der ersten 4 Wochen circa, mache ich auch zukunftsorientiert eine tragende Stärke, also stärkende Ich. Weil diese Hürde zu nehmen, dafür braucht es Unterbewusstsein Sicherheit. Und wenn wir dann das Ich, diese innere Stärke aufbauen, dann fühlt sich derjenige nach 3-4 Wochen bereit, von innen aus, nicht vom Verstand, einfach auch diese Schritte zu gehen. Ja, wir müssen dann gemeinsam die Kernknoten.
Okay, jetzt habe ich das Wort mehrfach gehört. Was ist denn ein Kernknoten?
Kernknoten ist meine Bezeichnung, weil ich wollte einfach das, was ich in der Methode entwickelt habe, einen Namen geben, der bis dahin nicht benutzt worden ist. Kernknoten ist eine zentrale Prägung für jeden Menschen, wo derjenige das für sich sehr schmerzhaft deutet. Und der hat aber in dem Moment, wo er das erlebt hat, nicht die Möglichkeit gehabt, gefühlsmäßig sich auszudrücken. Schreien, weinen, toben. Und dadurch ist diese Prägung eingefroren. Und diese Prägung schafft dann die gesamte Lebensmuster.
Also ich mag so ein Beispiel bringen, weil also ich habe fast traumatische Schulerfahrung, um das mal so zu sagen. Und ich habe jahrelang sehr allergisch reagiert, wenn Wissensvermittlung wie Schule aussah.
Ja.
Schwupp und, war zu.
Ja. Und es geht jetzt darum, der Kernknoten wäre, welche Erfahrung das war. Und das ist das, was wir in einem gemeinsamen Arbeit einfach also herausbekommen und dass wir den Ursache genau lösen.
Emina Handan-Tetscher ist meine Gesprächspartnerin. Emina Handan-Tetscher hat sehr erfolgreich ein Friseurgeschäft aufgebaut und heute hilft sie Frauen, ja, ihre Dinge zu lösen und erfolgreich zu sein. Und sie hat da das System der Kernknoten entwickelt. Das unter anderem ist Thema hier im Gespräch mit ihr. Kannst du das ein bisschen noch näher erläutern mit diesen Kernknoten?
Ich habe ja auch geschrieben in meinem Buch bei Teil 2, Bedienungsanleitung fürs Menschsein. Es geht darum, dass wir einfach verstehen, wie diese Sachen zusammenkommen und dass wir ein Verständnis für uns selbst haben. So wie wir ein Verständnis für unser Laptop oder für unser iPhone, für unsere Handys haben. Ja.
Ist dann, letztendlich hat das ja jeder von uns. Jeder von uns hat ja irgendetwas im Leben, ja. Was nicht so gelaufen ist und.
Es ist menschlich.
Ja, genau,
ist menschlich.
Aber es ist ja nicht immer präsent. Das heißt, oft habe ich dann Handlungsmuster, dass ich irgendwie reagiere, weil irgendwann mal etwas passiert ist. Vielleicht dann auch noch, was natürlich blöd ist, wenn ich mit, was weiß ich, kurz vor 60 noch mit irgendwelchen Dingen, die in der Kindheit mich traumatisiert haben, rumlaufen, weil dann wird es höchste Zeit, dass es verschwindet, ne?
Es ist einfach auch noch etwas. Es ist ein sehr gesellschaftsrelevantes Thema. Wir haben außerhalb jetzt weltweit und auch in unserem Land Situation, wo die Werte nicht mehr so uns tragen und wo das Wirtschaft nicht vorhersehbar ist und Beziehungen sind nicht mehr so stabil wie früher. Also die Werte, was Beziehung war, dass man zusammen war, sei es Arbeitsbeziehung, sei es private Beziehung und das war dann ganze Leben. Diese Sachen sind nicht mehr so stabil, nicht mehr so da, wie das früher war. Und wenn außerhalb von uns diese instabile, sich schnell drehende Welt ist, dann brauchen wir in uns diese tragende Fundament, diese tragende Ich. Und da kommen, wenn außen so wütet und verändert, dann brauchen wir uns selbst als Stabilität in uns. Und wenn ich einen Kernknoten habe, dann ist es ein großer Verhinderer, dass ich nicht die innere Ruhe habe, innere Frieden habe, innere Balance habe. Und das ist, unabhängig, wie erfolgreich wir in Außenwelt sind. Wir können erfolgreiche Beziehungen führen, wir können Erfolge feiern in der Arbeit, aber diese innere Zerrissenheit, innere Wurm, das, was uns beeinflusst, das ist so etwas, das können nur wir beantworten. Bin ich in mir in Frieden? Und wenn nicht, wenn ich Getriebene bin, dann ist etwas, was aufgelöst werden möchte. Dann ist etwas, was dann, ich sage es in meinem Buch, wenn innen etwas mich nicht in Ruhe lässt, dann ist genau dieser Anteil in mir, der gesehen werden möchte, der klopft bei mir. Sehe mich, nehme mich wahr und integriere mich. Und das Schöne ist, das ist nicht psychologisieren. Das ist einfach Alltagstauglichkeit. Also ich bin ein Pragmatiker. Ich möchte einfach innere Frieden haben, Freude haben und Leichtigkeit haben. Und in dem Buch geht es auch ja in einem einfacheren Sprache, dass du es liest, dass du es für dich dann reflektierst, dass du Impulse bekommst, dass du was damit anfangen kannst, dass es nicht nur gelesen ist. Dass es nicht nur dein Verstand anspricht, sondern dass es dich als Mensch sagst, ach ja, das kenne ich von daher. Aha, das kommt daher. Einfach dieses, ja, das ist dieses Bedienungsanleitung oder zum Beispiel Gehirnalphabet, dass wir verstehen, wie unsere Gehirn funktioniert. Aber einfach, ich bin ja keine Neurologe, also für mich geht's immer Alltagtauglichkeit. Wie kann mir das Wissen dienen, wenn das Wissen dazu führt, dass ich glücklich bin, dass ich mich leicht fühle? Dann ist es richtig.
Du hast was Schönes gesagt und ich denke, das ist auch eine der Aufgaben, die auch auf uns alle zukommt. Eigentlich ist es schon da. Wir leben ja in Zeiten, nennen wir es von Multikrisen. Das Außen ist nicht mehr das, was es mal war. Und ja. Ich bin ein richtig großer Optimist. Ich glaube auch, dass wir vieles in unserem Land wieder hinkriegen und das wird auch wieder gute Wege alles nehmen. Wir werden auch wieder Aufschwung in alles sehen. Nichtsdestotrotz gehen diese Krisen nicht weg und das bedarf natürlich einer gewissen inneren Stabilität, um auch durch solche Zeiten zu gehen, weil wir kommen natürlich aus einer Zeit, wo es uns erstmal allen sehr lange sehr gut ging und wir zum Beispiel dass ein Konzern wie Volkswagen in Bedrängnis kommt, für uns unvorstellbar war.
Ja, ja, ja. Je dunkler das Außen, also ich möchte jetzt etwas von buddhistischen Philosophie sagen, das hat mich immer, als ich das schon gehört habe, hat mich dieser Satz fasziniert, aber heute verstehe ich den Dimension. Der Buddha hat zu seinen Lieblingsschülern gesagt, Ananda, sei dir selbst ein Licht. Und das war so etwas, was mich fasziniert hat, aber ich habe das nicht erfasst in seine ganze Dimension. Und heute kann ich sagen, klar, wenn Dunkelheit ist das, wo wir nicht sehen, also wo wir nicht, wo vorhersehbar ist, wenn um uns herum diese Ungewissheit ist, dann sich Licht sein, ist einfach in sich diese Stärke finden, in sich diese Lösungen finden. Aber damit ich in mir die Lösungen finden kann, brauche ich den Zugang zu meinem Potenzial. Und Kernknoten verhindert dieses Potenzial.
Gleich geht es weiter im Gespräch mit Emine Handan-Tetscher. Emine Handan-Tetscher ist meine Gesprächspartnerin. Sie hat uns schon viel aus ihrem Leben berichtet, in der Türkei geboren und dann hat sie sich hier selbstständig gemacht in Deutschland, mittlerweile schon ein weiteres Mal. Heute hilft sie vor allem Frauen dabei, erfolgreich zu sein. Und das hängt, wenn ich das richtig verstanden habe, oft an Kleinigkeiten.
Wenn wir eine innere Haltung haben, dass irgendwas nicht passt, dann kommen wir gar nicht zu unserem Reichtum.
Kann es sein, dass nicht eine Kleinigkeit, die irgendwann passiert ist, im Leben später von großen Dingen abhält?
Ja, sehr. Das ist ja auch, wenn du mein Buch lesen wirst, wirst du es entdecken. Also ich habe mir bewusst um das Bild verständlich zu machen, sehr viele Zeilen genommen, dass diese Kernknote nur für denjenigen eine Bedeutung hat, nicht für ein anderen. Und da habe ich zum Beispiel diese eine Geschichte erzählt, damit man nachher, man muss wissen, was auf einem zukommt, damit man nicht das links liegen lässt, unbeachtet lässt, weil man annimmt, das ist nicht wichtig. Zum Beispiel diese Geschichte mit diesem Elefanten. Das Elefant, wenn der klein ist, dann wird sein Fuß, kennst du das, die Geschichte?
Nein.
Wird sein Fuß mit einem Seil gebunden. Der Elefant will sich einfach losreißen und so, aber irgendwann gibt er das auf, weil der denkt, schaffe ich nicht. Dann ist der riesengroße Geschöpf und macht es nicht, weil der sich so eingeprägt hat. Und Kernknote ist genau das.
Das heißt, ich habe irgendeine kleine Prägung in meinem Leben.
Es war für dich schmerzhaft. Das ist, also, wenn du das Buch liest, dann ist es so, wie wenn das Erde ein bisschen befeuchtet wird. Weißt du, dann können dann so die Sachen sich ein bisschen sichtbar machen. Aber du kommst so Schritt für Schritt, das Buch ist ja auch so gebaut, du kommst Schritt für Schritt näher. Und dann beginnst du mehr in dir das wahrzunehmen. Und dann hast du auch eine Chance, dass sich das dir zeigen kann. Also wenn das so auch so Kleines ist, aber wenn das so dein Leben so sehr prägt, dann ist es das wert, dass man dem sich widmet und auflöst. Weil es ist eigentlich, nachdem du es verstehst, was Kernknote ist, der ist dein bester Freund, wenn du genau diesen Anteil in dir, in deinem Leben integrierst. Weil da sehr viel Potenzial freigeschaltet wird.
Gleich geht es weiter im Gespräch mit Emine Handan-Tetscher. Über Muster im Leben oder Kernknoten, wie es Emine Handan-Tetscher nennt, sprechen wir gerade hier im Gespräch.
Mir fallen gerade so Beispiele ein und das zeigt halt auch, glaube ich, dass das Problem, jeder kennt das, du hast im Freundeskreis, was weiß ich, die Frau, die zum dritten Mal auf denselben Typen Mann reinfällt. Jeder sieht es, sie selbst sieht es natürlich nicht.
Ja, das sind die alten Muster.
Und das Beispiel, das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil es jetzt, das gibt, jeder hat so ein Thema, wo andere drauf gucken und sagen, wie kann man eigentlich so blöd sein? Ja. Ja, es ist doch offensichtlich. Aber wenn du halt in diesen Sachen drin steckst, ist es halt für dich nicht offensichtlich.
Ja, ich habe zum Beispiel auch etwas anderes. Personen, die intelligent, von Intellekt her, die könnten dir darüber Doktorarbeit schreiben, aber trotz des Intellekts, das es erfasst, ist eine innere Hemmschwelle, diesen Schritt zu tun.
Ja.
Und bei der eine, wo du bei der alten Muster, was du jetzt gesagt hast, sieht diejenige das nicht. Und bei dem anderen Beispiel, wo ich dir gegeben habe, beruflich, der Person hat alle Fähigkeiten, möchte auch gerne, also sich weiterentwickeln, aber schafft diesen Schritt nicht. Wollen tut er, Wissen und Kompetenz hat er, aber schafft nicht. Was hält ihn zurück? Das ist Kernknoten.
Ja. Und das ist, du hast jetzt gesagt, du arbeitest viel mit Frauen, wobei ich sage, das ist tatsächlich ein menschliches Problem.
Ja, ich arbeite viel mit Frauen, das hat nur den einen Grund, weil ich meine Ansprache weiblich mache. Ich hatte, bevor ich 2019 gesagt habe, ich arbeite nur mit Frauen, habe ich für Männer und Frauen gearbeitet und ich habe aber meine Ansprache sachlich gehalten. Das wollte ich nicht. Und indem ich jetzt sage, ich bin Coach für Frauen, Selbstwertcoach für Frauen. Frauen schicken mir ihre Söhne, Frauen schicken mir ihre Männer, Frauen schicken mir ihre Freunde. Also es ist nicht so, dass ich keine männliche Coachie habe, aber ich kann so sein, wie ich bin. Das ist okay. Das, was, ja. Und ich habe ja auch mein Buch, erst wollte ich das nur für Frauen, dann hat mir Mechthild von Scheuerl Deffersdorf in mir mein Vorwort geschrieben, hat gesagt, Frau Tetscher, das können Sie nicht bringen. Das Buch spricht jeden Menschen an. Habe ich gesagt, ja, haben Sie auch recht. Und dann habe ich gesagt, habe ich das auch so geschrieben, habe ich gesagt, ursprünglich war das nur für Frauen gedacht, aber ich freue mich über jeden Mann, der dieses Buch auch liest. Und deswegen werde ich jetzt auch bei meinen Impulsfragen, sage ich dann, liebe Leserin, lieber Leser.
Was auch eine schöne Ansprache ist. Ich finde, wir können das ruhig machen. Es ist natürlich, ich glaube, wenn wir gesellschaftlich drauf schauen, ist es natürlich an dem Punkt, da hatte ich letztens auch ein Gespräch, wir müssen schon schauen, dass Frauen ja noch stärker in Positionen kommen, wo sie gerade fehlen, weil da ist ein bisschen was aufzuholen. Aber nichtsdestotrotz soll das ja nicht so sein, dass die Männer dann irgendwie zurückfallen. Also ich glaube, wir müssen jetzt gucken, dass wir dieses Gleichberechtigung ernst nehmen und und das herstellen. Und das bedarf auf der einen Seite, dass wir da ein bisschen mehr Energie reinstecken müssen, aber natürlich bei der anderen Seite jetzt nicht irgendwie nachlässig werden, sondern wir wollen wirklich Gleichberechtigung. Und das hilft uns auch, glaube ich, als Gesellschaft am meisten weiter.
Also sind dann noch einige Kernknoten aufzulösen?
Ich glaube, ich gucke auch immer aufs ganze Land. Also ich glaube, wenn wir da schauen, was wir so alle mit uns rumschleppen, ich glaube, da gibt es vieles zu lösen.
Ja, und das war ja auch der Anlass für mein Buch, weil ich habe überlegt, habe ich mir gedacht, von meinen Rückmeldungen von meinen Coaches, das sind ja sehr viele Menschen, die echt in der Gesellschaft erfolgreich sind, und die haben mir so auf menschlicher Ebene so viel Dank und so viel Zuspruch entgegengebracht, wo ich gedacht habe, hey, ich muss es einfach im breiten Publikum bekannt machen. Und ein Buch war in meinem Leben immer sehr gut. Ich habe in Büchern sehr viel mir Hilfe geholt, wenn ich gebraucht habe. Und ein Buch ist sehr, sehr gut. Du kannst in deinen vier Wänden nach deinem Rhythmus in Ruhe das dir also lesen, dich damit auseinandersetzen. Und ein Buch kann ein sehr guter Wegebner sein und Freund sein und Freundin sein. Und deshalb habe ich einfach dieses Buch ins Leben gebracht.
Wir sollten tatsächlich schauen, dass wir immer wieder Gelegenheiten finden. Ich bin ein großer Freund von digitaler Technik, ja. Also, und die ermöglicht uns tolle Sachen, aber es geht auch immer darum, wenn ich mir etwas anschaue, wie komme ich ablenkungsfrei durch Themen? Und da sind natürlich, sage ich mal, analoge Medien oder vielleicht einfach auch mal einem Gespräch lauschen, sind viel wertvoller, wenn einfach nicht immer links und rechts irgendeine Zahl oder irgendeine Ablenkung steht.
Ja, es ist einfach, also ich finde das toll, dass es Buch in Analogform, das ist also unersetzbar, aber ich finde das auch toll als Hörbuch, wenn ich dann mal Sport mache, dass ich mir das anhören kann. Ich finde das auch gut für Menschen, die dann einfach doch mehr technisch affin sind und mit einem, wie sagt man dazu, E-Book lesen möchten. Also diese Vielfalt ist, was einfach schön ist, und wichtig ist ja, dass das Botschaft dann so breit wie möglich ankommt und dass so vielen Menschen wie möglich eine Hilfestellung gibt. Das ist mein Herzenswunsch.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Emine Handan-Tetscher. In der Türkei geboren, in der Türkei aufgewachsen, lebt sie heute in ihrer Wahlheimat in Bayern zwischen Bergen und See. Emine Handan-Tetscher ist meine Gesprächspartnerin.
Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn du in deiner Wahlheimat bist? Sehe ich dich dann vielleicht an schönen Sonnentagen oben auf dem Gipfel? Oder genießt du eher die Fernsicht auf die Berge?
Nein, ich mag das, wie sagt man dazu, ich mag nicht Zuschauer sein, ich mag drin sein. Ich bin am Marktplatz, ich bin im Leben. Wenn ich auf den Gipfel steigen kann, dann steige ich lieber auf den Gipfel, weil diese Erlebnis ist schön. Und was jetzt mit meinem Heimat, mit Türkei angeht, wenn ich in der Türkei bin, dann bin ich mit dem dortigen Leben auch in Auseinandersetzung. Und ich habe jetzt zum Beispiel dieses Buch auf Deutsch geschrieben, aber ich habe Teile davon übersetzt und nach Türkei schon geschickt, weil sehr viele von meinen Patenkindern, von meinen Freunden, von meinem Follower, die wollten einfach wissen, was ist der Inhalt. Und ich habe ihnen dann schon geschickt und mein nächstes Projekt weiß ich auch, wenn ich jetzt für Deutschland mein Buch genug publik gemacht habe, werde ich dieses Buch für die türkische Gesellschaft in ein bisschen veränderter Weise schreiben, auf Türkisch.
Was heißt ein bisschen verändert? Das heißt, man muss es dann doch auf die Gesellschaft anpassen?
Ja, weil es ist so. Ich habe zum Beispiel bei meinem Buch für meine Hauptprotagonisten überlegt, welche Thema nehme ich, damit ich dann diese Coaching auch so führend, erzählerische Form darlegen kann. Und ich habe dann ein Thema genommen, die in unserer Gesellschaft ansprechend ist. Wenn ich dieses gleiche Thema für die türkische Gesellschaft nehme, verliere ich sehr viele Leser. Das ist, du musst ja mit dem, was du anbietest, ankommen, andocken. So wie man also Verbindung eingehen. Und deshalb würde ich diese Coaching, diese Methodik und alles, diese Bedienungsanleitung fürs Menschsein, alles beibehalten. Aber ich würde die Coaching-Thema verändern. Und ich würde auch sprachlich, weil ich weiß, es ist ja, für mich ist die Sprache etwas wie ein Instrument, Musikinstrument. Mit der Sprache sehe ich Samen in die Erde. Und ich würde das nicht nur übersetzen lassen, das ist sinngemäß ja, aber ich weiß, welche Sprache ich einsetze, wie ich dann dadurch, was ich dann bei den Menschen dadurch bewirke, weil ich mit der Sprache innere Bilder auch verteile. Deswegen werde ich das gleiche Buch ein bisschen verändert für die türkische Gesellschaft, in der türkischen Sprache schreiben. Das ist mein nächstes Projekt.
Ich finde das total spannend, wenn ich jetzt hier so deine Geschichte gehört habe und ich sehe, dass türkische Mädchen das in einer fremden Umgebung in der Schule startet. Und ja, und viele Jahre später sehe ich die selbstbewusste Frau, die anderen dabei hilft, ja, ihr Leben besser zu führen.
Ja, und dafür bin ich dankbar. Also das, was ich bin, ist sehr stark auch von diesen zwei Kulturen. Diese zwei Kulturen, das ergibt Reibungspunkte und durch die Reibungspunkte ist einfach die Entwicklung, was entsteht.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Emine Handan Tetscher. Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.